Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast zum Formel 1 Grand Prix in Australien, in Melbourne. Wir haben einen neuen Sieger dieses Jahr gesehen, Carlos Sainz. Der hat vorne den Verstappen gemacht, was es an der Spitze nicht besonders interessant gemacht hat. Nichtsdestotrotz, auf und neben der Strecke fand ich es jetzt schon ziemlich interessant und ich glaube, wir haben doch einiges zu bereden. Und an meiner Seite, wie immer, der Dave, hallo.
Moin Moin! Ja, Carlos Sainz ist der erste Nicht-Verstappensieger seit Carlos Sainz. Einige Sachen, die da tatsächlich auch in Singapur schon eingetreten waren, sind auch hier wieder eingetreten. Ja, womit beginnen wir? Wollen wir eventuell direkt mit den DNFs starten oder starten wir ganz hinten?
Ich würde mit den DNFs beginnen. Und zwar mit Verstappen, der war nämlich der Erste. Also, schön, er ist zwar rausgeflogen, wenigstens war er der Erste, der rausgeflogen ist. Die rechte hintere Bremse war es wohl, die sich irgendwie festgesetzt hat, schon am Start, gar nicht richtig gelöst, immer geschliffen hat, hat wohl auch ein bisschen die Balance beeinflusst und ich weiß nicht, ob so eine 3 oder 4 war. Auf jeden Fall kam dann irgendwann schon Rauch aus der Bremse und da war dann ziemlich schnell klar, das geht jetzt nach hinten los. Und er konnte dann auch nur noch eine halbe Runde oder sowas fahren. Dann ist auf dem Weg zur Boxeneingang noch irgendwas explodiert. Weiß ich nicht, was es war. Wahrscheinlich zu heiß geworden und der Reifen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das Rennen nach kurzer Zeit gelaufen. Und Verstappen hatte keine Chance mehr auf den Sieg. Wahnsinn.
Ja, auf jeden Fall unerwartet. Vor allem war das jetzt das erste DNF seit Australien 22. Also seit ziemlich genau 2 Jahren.
Mhm.
Und er hatte vorher noch einmal ein technisches Problem in einem Jeddah Qualifying. 23 müsste es, glaube ich, gewesen sein. Ja, aber irgendwann trifft es auch mal das Team oder auch die Fahrer-Team-Kombination, die mit am souveränsten auftritt. Und ja, dieses Mal hat es halt mal Verstappen erwischt. Und lustigerweise hat es auch seinen langjährigen Rivalen und insbesondere in 2021 den größten Rivalen Lewis Hamilton erwischt. Wenige Runden später, er hatte einen Motorschaden und dann ist auch das sehr, sehr schnell gelaufen. Anders als Verstappen hat Hamilton aber nicht so super überzeugt an dem Wochenende bis zum Ausscheiden. Bei Lewis Hamilton war es halt so, ja, P11 im Qualifying, in Q2 also schon ausgeschieden. Er ist auch, glaube ich, recht selbstkritisch aktuell und sagt, ja, das muss eigentlich besser werden, das passt nicht so gut. Und in Summe war das mal wieder so ein Solala-Wochenende. Ich glaube, es liegt vor allem auch an der Qualifying-Schwäche. Ich glaube, im Rennen ist er gar nicht mal so schwach unterwegs. Aber je weiter die Ground-Effect-Autos entwickelt werden, desto wichtiger ist halt eben die Quali-Position. Und da hat er aktuell zumindest noch gegen Russell das Nachsehen.
Ja, also dieses Jahr in allen drei Rennen sah Hamilton gegen Russell nicht so gut aus. Jetzt in diesem Rennen ist schwer zu beurteilen, er ist ja nicht besonders viel gefahren. Beeindruckend fand ich trotzdem, Motorschaden bei einem Mercedes sehen wir sehr selten. Woher das jetzt genau kommt, ja, keine Ahnung, passiert halt mal, aber nichtsdestotrotz überhaupt Motorschäden in der heutigen Zeit, finde ich, sind sehr selten. Und dann gerade bei Mercedes, die, würde ich sagen, eigentlich die beste Reliability hatten in den letzten 10 Jahren, so lange wie wir das Reglement jetzt haben, fand ich krass. Und ist, glaube ich, übrigens der, ist das nicht bei Hamilton auch der erste richtige Motorschaden auch wieder seit seinem 2016er? Kann das sein?
Nee, er hatte 22 in Abu Dhabi Motorschaden.
Stimmt.
Aber ich find's auch lustig, weil Hamilton noch kurz vorher, glaube ich, meinte, ja, immerhin ist unser Auto reliable, also zuverlässig.
Ja, ja.
Pustekuchen. Sorry, Leute. Heute schleicht sich bei mir der Husten so ein bisschen wieder ein.
Pustekuchen.
Pustekuchen, ja. Und sagen wir es mal so, nicht nur bei mir hat sich was eingeschlichen, sondern auch bei George Russell. Und zwar, ich glaube, das ist so ein bisschen die Position, die wir beide bei dieser Thematik vertreten. Und das, damit schlagen wir ein kontroverses Thema des Formel-1-Wochenendes auf. Wir sehen beide eigentlich einfach nur einen Fehler bei George Russell und jetzt nicht unbedingt ja, den ganz großen Break-Check von Fernando Alonso vor dem Herren.
Ja, ganz komische Strafe, muss ich sagen. Stimme ich auch nicht drüber ein. Und auch was ich so mir durchgelesen habe von diversen Experten und Leute, die mit Motorsport zu tun haben. Ich glaube, ich habe von keinem gelesen, der gesagt hat, das ist eine ordentlich, das ist richtig, da diese Strafe zu geben. Das ist so komisch. Es ist eine Strafe zu geben, ohne dass es eine Berührung gab, ohne dass es eine ruckartige Bewegung gab. Also sonst denke ich so, ja, erratic driving und sowas habe ich nicht erkannt, wenn man kontinuierlich langsamer wird. Und meines Erachtens muss Russell auf sowas reagieren können. Das tut mir leid. Das ist eine Technik, die nutzen Rennfahrer generell. Alonso nutzt sie vielleicht stärker als andere. Der geht ein bisschen weiter, der macht das ein bisschen krasser. Nichtsdestotrotz ist das jetzt nichts, was so vollkommen aus dem Nichts kommt oder was er nicht schon mit 20 anderen Fahrern in den letzten Jahren gemacht hat. Ein Brake-Check an sich kann das schon mal nicht sein, da er die Bremse so leicht berührt hat, dass das praktisch keine Auswirkung hatte. Das hatten auch die Stewards noch gesagt, dass die Bremse an sich, das haben sie eigentlich gar nicht richtig considered, weil er nur so leicht die Bremse berührt hat, dass das im Grunde genauso gewirkt hat, wie einfach nur vom Gas gehen. Alonso selbst hat vor den Stewards gesagt, dass es nicht so gut ausgeführt hat, das Ganze, weil er ein bisschen zu früh vom Gas gegangen ist, weshalb er nochmal zwischendurch Gas geben musste. Also er ist vom Gas gegangen, hat gemerkt, ein bisschen zu früh, so komme ich quasi vor der Kurve zum Stehen, hat nochmal Gas gegeben und ist dann in der Kurve nochmal vom Gas gegangen, ohne zu beschleunigen. Ist aber meines Erachtens etwas völlig Normales. Du parkst dein Auto auf dem Apex, verhinderst dadurch, dass dein Hintermann einen Exit kriegst und du kannst selber beschleunigen, während der Hintermann durch die Dirty Air und darauf keinen Abtrieb auf der Vorderachse hat und natürlich darauf reagieren muss, dass ein langsameres Fahrzeug vor ihm ist. Es tut mir leid, das sind taktische Maßnahmen, die im Racing funktionieren müssen. Und dass Russell nicht antizipiert hat, was da passiert, fand ich schon komisch. Er kommt ja schon immer näher auf Alonso zu, der das ja auch nicht mitten auf einer Geraden gemacht hat, sondern auf einer Zufahrt zur Kurve. Alonso wird schon langsamer und Russell hält weiter drauf, bis er dann in der Kurve plötzlich davon überrascht ist, dass das Auto ja langsamer ist vor ihm. Kurz das Auto verliert. Ich will auch Russell selbst nicht groß die Schuld geben, weil das ist jetzt kein großer Fehler, den er gemacht hat, finde ich. Das Auto da zu verlieren, der hat jetzt nicht was komplett Dummes gemacht. Nichtsdestotrotz hätte er darauf besser reagieren können. Und für mich ist das ein Rennzwischenfall. Und die Strafe für Alonso finde ich viel zu krass. Und ja, ich verstehe es nicht so ganz.
Ja, ich glaube, was da wirklich die Stewards gestört hat oder was zumindest zu dem Urteil geführt hat, ist wohl, dass er zweimal gebremst hat. Wo ich mir aber auch denke, ja, das ist jetzt eher ungewöhnlich, aber weiß nicht, das ist halt, aus meiner Sicht war Russell nie in der Position, dass er hätte Fernando Alonso, dass da ein Auffahrunfall hätte passieren können. Da war Alonso durchgehend ausreichend weit weg und meiner Meinung nach ist es halt auch, ja, okay, wenn du halt ein bisschen langsamer bist. Ich meine, wie gesagt, auch ich sage, ich habe jetzt am Anfang gesagt, so ja, hier war halt Russells Fehler. Er hat das Auto halt in dem Moment weggeworfen. Ja, ich stimme zu, es ist jetzt nicht was Riesiges gewesen, gut, es ist was Großes draus geworden, aber ich würde halt trotzdem sagen, er hat in der Situation einfach gepennt, weil was ist, wenn Alonso sich in dem Moment dreht, weil er plötzlich die F1 2021 Fahrphysik hat oder so? Was ist, wenn Alonso auf einmal einen Motorschaden hat, mitten in der Kurve oder bei der Anfahrt der Kurve und da geht halt nichts mehr? Da musst du halt eigentlich auch drauf,
ja, genau,
vorbereitet sein, dass da irgendwas passieren kann. Was ist, wenn Alonso allgemein Sprit sparen will, weil sonst hat man die 1 Kilo Spritprobe nicht mehr, falls die nach dem Rennen angefordert wird? Also es können ja haufenweise Szenarien eintreten und auch so kann es sein, dass du langsamer in der Kurve bist, weil du willst deine Reifen schonen, kannst auch langsamer auf die Kurve zufahren, weil vielleicht willst du deinen Sprit sparen quasi fördern. Es kann alles Mögliche sein und da musst du eigentlich drauf vorbereitet sein und das hat in dem Moment halt gefehlt. Er ist in die Dirty Air gekommen, wie du schon gesagt hast. Er hat noch nicht mal Alonsos Auto berührt. Ich denke schon, dass es Szenarien gibt, da kannst du auch ohne Berührung eine Strafe aussprechen, aber das gehört definitiv nicht dazu und Ja, die Frage ist halt jetzt, was darfst denn du strategisch oder taktisch in dem Fall machen? Darfst du jemanden absichtlich einbremsen oder nicht? Weil bei Alonso war das jetzt nicht in Ordnung. Und wovon hängt es ab, ob du dann am Ende eine Strafe kriegst? Weil eigentlich, wir hatten es schon immer wieder, Stewards haben immer wieder mal betont, ja, wir bewerten den Vorfall und nicht die Auswirkung. Es ist halt Quatsch und das zeigt sich gerade hier, weil just im letzten Rennen hatten wir einen Kevin Magnussen, wo Haas angeordnet hat, ey, fahr mal bitte bewusst langsamer, halt die Leute auf, damit Nico Hülkenberg eine Lücke hat, damit man nach dem Boxenstopp immer noch den Punkt hat quasi, damit Hülkenberg in den Punkterängen bleibt.
Und zwar natürlich ist er so langsamer gefahren, dass er auf den Geraden trotzdem vorne bleiben kann. Das heißt, der muss ein ähnliches Spiel gemacht haben wie Alonso. Der hat den Leuten da Dirty Air gegeben in den Kurven, damit er auf den Geraden davonziehen kann.
Exakt. Oder, und das wurde ja von der gesamten Formel 1 Community damals gefeiert, und ich muss sagen, ich fand die Defensive auch sehr stark, Sergio Perez, Abu Dhabi 21, hat da Hamilton innerhalb von 3 Sektoren so aufgehalten, dass Verstappen 6,3 Sekunden näher gekommen ist. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit dem, was Alonso gemacht hat, dann ist es halt Kindergarten, dass da eine Strafe jetzt ausgesprochen wird. Also wie gesagt, ich habe am Anfang auch erstmal intuitiv, weil über Brake-Check gesprochen wurde, habe ich über vergangene Brake-Checks nachgedacht. Das ist eigentlich nur absichtliches langsamer Fahren, um eine langsamere Pace zu haben in dem Moment.
Ja.
Und da finde ich, du hast gesagt, Alonso macht es vielleicht extremer. Also ich finde, extremer als ein Sergio Perez kannst du es nicht machen. Und dass es da nicht geknallt hat, liegt einfach daran, dass in dem Fall Hamilton oder im Fall von Magnussen die Leute hinter ihm, das waren ja dann mehrere, die jetzt alle aufzuzählen würde, glaube ich, ewig dauern, dass die einfach schlauer gefahren sind als George Russell.
Wobei man zur Verteidigung sagen musste, Hamilton wusste genau, dass das auf ihn zukommt.
Ja, aber dann kannst du dasselbe auch bei Russell sagen. Er hat
sehr viel mehr zu verlieren. Der wusste nicht genau, was auf ihn zukommt.
Ja.
Bei Hamilton war ganz klar, sobald er auf den Perez aufläuft, wird da absolut die Handbremse angezogen.
Ja, aber ich denke schon, dass dann Russell, wie gesagt, Russell hat ja halt sehr viel frischere Reifen und so, und ich denke schon, dass er da das hätte erwarten können, dass ein Alonso nicht sagt, okay, ich kämpfe jetzt komplett normal, weil
Im Grunde ja, das stimmt.
Die Chance war halt viel niedriger, mit normalen Waffen quasi zu kämpfen gegen Russell oder gewinnen.
Ja. Wo ich auch noch dran denken musste, war, um so ein Exit zu verballern, wo auch jemand sehr gut reagiert hat und was auch einfach völlig gutes, faires Racing war. Ich habe dir gerade einen Link dazu geschickt, auch mit Timestamp. Frankreich 2022, letzte Kurve. Aston Martin gegen Aston Martin. Stroll gegen Vettel. Stroll hat innen verteidigt und dann quasi auch innen auf dem Apex komplett geparkt. Und somit verhindert, dass Vettel die Chance hat, rauszubeschleunigen.
Du hast mir gerade die Highlights zugeschickt. Hast du eventuell einen Timecode gerade für mich?
Natürlich, ich habe den Timecode auch mit reingeschickt.
Ach so, das kommt danach. Okay, weil ich hatte Russell und Perez direkt da.
Also.
Ach ja, okay, direkt danach kommt's. Okay.
Für die Leute, hat er auch wirklich mitten drauf die Handbremse angezogen. Du kannst gleich sagen, wo es kommt.
Ja.
Und somit verhindert, dass Vettel mit DRS und überhaupt eine Chance hat, rauszubeschleunigen. Völlig normales Racing. Nur Vettel hat das Bremspedal im ordentlichen Moment gefunden.
Richtig. Also für die Leute, die es nachchecken wollen, Frankreich 22, 6 Minuten 10 etwa. Da sieht man dann die beiden Aston Martin. Und ja, zumindest teamintern ist es natürlich eng, aber wenn Stroll da die Position einfach so aufgibt, dann muss er sich halt wieder anhören, ja, der Typ hat gar kein Benzin im Blut und was sucht er doch in der Formel 1? Ja, also ich glaube, wir sind uns da einig. Wir verstehen die Strafe gegen Alonso beide gar nicht.
Ja, genau. Nichtsdestotrotz, Russells Rennen bis auf das Ende, gut geschlagen. Er hätte vor Alonso ins Ziel kommen müssen, meines Erachtens, weil so gut war der Aston Martin nicht, beziehungsweise der ist auch nur nach vorne gekommen, weil er Glück in der Strategie und Glück mit dem VSC hatte, müssen wir dann natürlich dazu sagen. Also Alonso hatte da Glück. Ansonsten Russell, ja, so gut lief der Mercedes jetzt nicht. Die tappen wirklich ein bisschen im Dunkeln. Das war, ich hatte im letzten Mal gesagt, dass ich glaube, dass die da gut sind. Im dritten Training sahen sie auch gut aus und im Qualifying konnten sie die Zeiten ihres dritten Trainings nicht fahren. Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Also, die verstehen irgendwas noch gar nicht. Und da muss noch viel Arbeit betrieben werden.
Ja, also ja, meine Vermutung am Anfang der Saison, dass da eher Ferrari die zweite Geige ist als Mercedes, scheint sich nach und nach zu bestätigen. Mercedes muss halt aufpassen, weil wenn jetzt Alonso die Strafe nicht bekommen hätte, würde sogar Aston Martin ein Punkt vor Mercedes sein jetzt.
Naja.
Und das trotz Stroll.
Ja. Sind ja noch 20 Rennen.
21?
Keine Ahnung, 20, 21, weiß ich nicht.
Ich glaube, es sind noch 21 Rennen, ja. Eieiei, 24 Rennen haben wir dieses Jahr, Alter.
Das sind auch mindestens 4 zu viel, sag ich mal nur so.
Ja, 4 zu viel, Alter. 4 zu viel. Ja, wow. Esteban Ocon haben wir dann.
Er ist die Bestie.
Der wurde, oh nein, bitte hör auf. Der wurde anscheinend von einem Abreißvisier gebremst, aber fassen wir es mal zusammen unter Alpine schwach, aber irgendwie, weil es da ein bisschen hin und her geht, man kann es noch nicht hundertprozentig lesen, wo genau sie stehen. Sie stehen auf jeden Fall deutlich außerhalb der Top 10 und haben eigentlich nur einen Kontrahenten, der sich auch überhaupt nicht mit Ruhm aktuell bekleckert, und das ist halt dann das Sauber-Team. Pierre Gasly hat sich da noch eine 5-Sekunden-Strafe eingeheimst, ist zwar jetzt 13. dann geworden, weil er da die Boxenausfahrtlinie überschritten hat. Ja, diesmal nicht 5-Second-Penalty für Ocon, sondern für Gasly. aber es ist halt schon krass, also es gibt halt so aktuell so drei Grüppchen, die sich bilden, und schon auffällig, die Alpine und die Sauber, das sind halt die, die da wirklich komplett hinten rumgurken gerade.
Ja, wobei man bei Sauber sagen könnte, vielleicht würden die auch ab und zu mal in Punktenähe landen, wenn nicht jeder Fahrer garantiert in jedem Rennen den 40-Sekunden-Boxenstopp hat.
Ja.
Ja. Also Bottas war wirklich in Punktenähe. Der ist da bei Hülkenberg, Magnussen, Tsunoda rumgefahren, bis der dann halt 41 Sekunden oder so an der Box steht. Dann ist das Ding natürlich schon wieder gelaufen. Was machen die denn da? Und zu Ocon will ich auch noch sagen, ich habe einen Post von Alpine gelesen. Ein Abreißvisier hat likely Punkte gekostet. Das halte ich auch für maximale Fake News.
ja.
Im Leben nicht hat das Punkte gekostet.
Ja. Ja, also es ist auf jeden Fall Quatsch. Nee, summa summarum, Alpine muss man halt mal abwarten, wo die Reise hingeht. Boah, so langsam aber sicher ist halt die Frage, werden die halt irgendwann nicht sogar darüber nachdenken, mal die Formel 1 hier zu verlassen, weil, oder es umzubranden, weil ganz ehrlich, das ist gefühlt, finde ich, blamabel. In so Momenten können sie froh sein, dass sie dann nicht Renault promoten in der Formel 1, sondern wirklich nur Alpine.
Ja. Aber ich glaube, da haben wir auch schon letzte Woche ausführlich drüber geredet, oder?
Ja.
Wir haben da doch irgendwann drüber geredet, dass ich eine Theorie habe, seit Abitbol weg ist, geht's abwärts. Ich weiß nicht, in welcher Folge das war. Oder haben wir das privat besprochen? Nee, ne?
Das haben wir auf jeden Fall in einem Video thematisiert. Ich glaube, nach Bahrain war das. Nach Jeddah.
Ich glaube eher, dass es in einem Podcast war, aber ja.
Ja, nach Jeddah haben wir es auf jeden Fall in einem Podcast bequatscht.
Okay.
Ja. Nach Bahrain gab es ja keinen. Ja, Sauber hat wohl ein Problem mit den Radmuttern, dass die sehr leicht abgefräst werden können, und deswegen machen die immer sehr, sehr vorsichtige Boxenstops.
Aber das kann doch kein Problem sein, das so schwer zu lösen ist.
Und vor allem, was jetzt erst auftritt. Was habt ihr die letzten 2 Jahre gemacht? Nehmt doch die alten Radmuttern einfach. Naja.
Verstehe ich nicht.
Auf jeden Fall ganz komische Geschichte dort. Hoffen wir für beide Teams das Beste. Ja, und auch für Daniel Ricciardo. P12, glaube ich, nur auf 18 im Qualifying gewesen.
Mhm.
Aber gemessen daran, was das Auto abgeliefert hat oder abliefern konnte, ernüchternd. Und da gibt es jetzt die ersten Gerüchte, dass er wohl angezählt sein soll und eventuell auch mal gegen Liam Lawson ausgetauscht werden könnte. Und so sehr ich den Honey Badger mag, ich kann es verstehen, weil er hat seine Momente, aber frag mich bitte nicht warum, er ist nur noch ein Schatten seiner selbst, also der ist wirklich kaum wiederzuerkennen, das ist krass.
Ja, ist schade, aber es ist so. Ricardo überzeugt einfach nicht mehr. Und ich weiß nicht, warum.
Ja, und mit zunehmenden Geschichten, die man so mitbekommt aus dem Red Bull-Lager, ist so eine Überlegung von mir auch, kann es sein, dass eventuell Christian Horner in dem Moment einfach mal quasi so ein bisschen Exempel statuieren wollte und sagen wollte, so, ich kann auch in die Fahrerentscheidung eingreifen, was ja eigentlich Helmut Markus Job größtenteils ist. Und einfach gesagt hat, so, nö, wir nehmen den Ricardo jetzt einfach wieder mit rein. Let's go. Und dass es gar nicht mal großartig aufgrund der Performance war.
Es kann natürlich sein, dass das auch schon Teil des Machtkampfes war. Denn ich meine, wenn man sich die Performance anguckt, macht es eigentlich leider gerade keinen Sinn, Ricardo zu nehmen. Er hinkt in jedem Rennen Tsunoda hinterher, der eigentlich in jedem Rennen wirklich wieder einen ordentlichen Job gemacht hat. Jetzt auch richtig gut gewesen in Australien. Ja, also ich finde es schade. Es ist mir unerklärlich, aber es ist einfach so.
Ja. Ich check's nicht. Man sagt ja immer wieder, die Fahrer können ja nicht das Fahren verlernen. Manchmal vielleicht dann doch. Ja, und Yuki Tsunoda, der war super unterwegs. Also der ist auch ins Q3 gekommen. Da hat sich da auf 8 qualifiziert. Nur 600stel, 700stel hinter George Russell. Das ist enorm stark. Und im Rennen, gut, da muss man sagen, da sind die Top-Teams...
Wie bitte? P7.
Ja, da sind die Top-Teams im Regelfall ein bisschen stärker. Da kann er nicht ganz quasi die Pace callen. Aber... Ja, P8 im Ziel gewesen, durch die Strafversetzung von Alonso auf die 7 nach vorne gekommen, was natürlich wieder super wertvolle Punkte für die KWM sind, weil dadurch sind sie nicht nur punktgleich mit Haas, was sie ohne Alonso-Strafe gewesen wären, sondern sie sind auch wirklich vor Haas und ja. 6 Punkte kann hier echt viel bedeuten in der Saison.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Oh, jetzt kommen wir auch wieder zum Thema.
Ich glaube, da haben wir auch eine ähnliche Meinung. Wobei, nee, ich glaube nicht. Okay, ich bin gespannt.
Ich hatte dir mal geschrieben, jedenfalls deswegen.
Du hast mir geschrieben, Kringe.
Ich weiß nicht, was ich hier geschrieben habe.
Alex Albon. Du hast geschrieben, Cringe.
Okay.
Ja.
Ja. Elfter ist der Bruder geworden. Hat keine Punkte geholt. Wo ich sagen muss, zum ersten Mal hat es mich gefreut.
Mhm.
Ich fand es absolut unmöglich, was Williams gemacht hat. Und ich weiß, man ist ein Team und sowas, aber es tut mir leid, auch an Albons Stelle, nie im Leben hätte ich das gemacht. Das ist völlig Banane, dass man selber das Auto wegschmeißt und dann dem Teamkollegen, der keinen Fehler gemacht hat, die Chance nimmt, ein Rennen zu fahren. Vor allem, wenn es dann nicht mal klappt. Man holt nicht mal Punkte. Also es war alles umsonst. Man hat quasi den Teamkollegen völlig das Selbstvertrauen geraubt, was ich ein absolutes Unding finde. Und man hat nicht dadurch gewonnen. Ich finde, das ist eine der schlechtesten Entscheidungen, die man hätte treffen können, teamintern. Weil im Grunde, wie wenig Vertrauen hast du in einen Fahrer, in einen deiner Fahrer, und was kommunizierst du mit so einem Move? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und im Grunde kann Sargent seinen Helm an den Nagel hängen und sagen, das brauche ich mir eigentlich nicht antun. Denn was soll denn das jetzt heißen? Wenn jetzt irgendwas passiert mit Albons Auto, geht der jetzt immer in Sargents Karre? Wofür fährt er überhaupt mit? Und was ist sein Benefit zum Team? Fand ich persönlich echt nicht gut. Und extrem unsympathisch vom Team, selbst wenn es vielleicht irgendwie eine für dieses Rennen die bessere Variante gewesen wäre. Ich bin davon überzeugt, langfristig tut das für dieses Jahr dem Team einen großen Schaden zu.
Hm. Ja, da haben wir tatsächlich etwas unterschiedliche Ansichten. Wobei ich sag mal so, der Dave, der sagt, ey, ich mag alles harmonisch und lieb und schön, findet das schade und findet das doof und hätte sich gewünscht, dass da der Platztausch nicht stattfindet. Es ist eine absolut unfaire Sache, aber wenn man es so aus dem sportlichen Wettbewerb betrachtet, kann ich es halt nachvollziehen. Das ist halt das große Problem bei dem Thema, weil letztendlich, wie gesagt, dieses Jahr sind Punkte halt eben sau wichtig und Albon, ich glaube, letztes Jahr war das Teamduell 16-4 im Rennen. Der hat jedes Qualifying gewonnen gegen Sargent. Dieses Jahr ist das Qualifying noch eine Ecke wichtiger. Und dieses Jahr war auch Albon sowohl im Quali als auch im Rennen bislang immer überlegen. Und da kann ich schon verstehen, dass du sagst, ey, wenn es schon mal die Chance gibt oder auch geben könnte mit einem Chaosrennen, dann wollen wir, dass der stärkere Fahrer da halt einfach antritt. Insofern, auch wenn das mir persönlich widerstreben würde, ich würde so eine Entscheidung niemals treffen wollen in meinem Leben. Ich kann es zumindest verstehen, wenn man sie trifft. Und ja, ich stimme dir zu, nachhaltig wird es definitiv dem Team auch geschadet haben, zumindest insofern, dass man ja eigentlich Logan Sargeant damit gesagt hat, so ey, du bist quasi auf dem Abstellgleis, hau rein, Schatzi. Und ja, letztendlich weiß ich nicht, ist halt natürlich schade, dass das so gekommen ist, aber ich sag mal so, die Einzelplatzierung kann ja auch sogar wichtig sein. Sollte es wirklich so eintreten, dass Williams, Alpine und auch Sauber im Laufe der Saison keine Punkte holen, dann kann sogar dieser 11. Platz einen Unterschied machen. Und ja, wenn Albon eine Sekunde weiter vorne gewesen wäre, dann hätte man heutzutage gesagt, dann, also nicht heutzutage, sondern hätte man danach gesagt, ey, war zumindest so aus Erfolgssicht definitiv die richtige Entscheidung.
Finde ich schwierig. Weil nach wie vor halte ich das für extrem kurz gedacht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie teamintern für eine positive Stimmung gesorgt hat. Eher im Gegenteil. Und dass das wirklich nachhaltig einen Schaden für die gesamte Saison mit sich ziehen kann.
Das könnte sein.
Damit halte ich das für auch aus sportlicher Sicht für eine einfach falsche Entscheidung. Weil man jetzt wirklich nur noch einen Fahrer hat.
Das kann natürlich sein, ja. Ja, also warten wir.
Also da bin ich mir nicht sicher, ob das auch aus sportlicher Sicht so clever ist, das gemacht zu haben.
Ja, da warten wir mal ab. Also, wie gesagt, ich kann es zumindest verstehen, dass man diesen Gedankengang hat, den die da hatten letztendlich. Ja, und wir werden es sehen. Wir werden es sehen.
Ja. Die Haas. Schon wieder Punkte.
Ich möchte noch eine Sache abschließend sagen zu Williams. Da fand ich einen Kommentar super lustig im englischen Commentary. Alex Albon, der Geburtstag hat am Wochenende von Australien und mit seinem Geschenk, dem Auto von Logan Sargeant.
Wusste ich gar nicht, dass der Geburtstag hat.
Ja, er hat quasi
untergegangen.
Ein schönes Geschenk hat er da bekommen. Ja, die Haas.
Punkte.
Wow.
Doppelt. Wahnsinn.
Die hatte man nicht so auf der Rechnung vor der Saison.
Und es läuft ganz okay eigentlich. Also der Reifenabrieb ist ein Riesenfortschritt gewesen bei dem Auto. Das ist viel besser als vorher. Und jetzt Platz 9 und 10, diesmal ohne komische Taktierereien, natürlich begünstigt dadurch, dass Hamilton, Russell und Verstappen ausgeschieden sind. Ansonsten wären es halt ein paar Plätzchen weiter hinten. Nichtsdestotrotz genutzt und gepunktet.
Ja.
Und von beiden eine gute Leistung.
Ja, und da muss man halt sagen, die Teams außerhalb der Top 5, die müssen halt da sein, wenn wirklich die Top-Teams patzen. Und das haben die beide halt hinbekommen. Und in dem Fall Hut ab. Und ich bin weiterhin gespannt auf die Formkurve. Da haben wir auch schon mal kurz drüber gequatscht, die da haben werden. Und ob man da quasi ablesen kann, ob Ayao Komatsu, ob der da quasi wirklich frischen Wind reinbringt und das Team ein bisschen nach vorne pusht.
Ja.
Alonso.
Oder hatten wir schon Alonso?
Hatten wir auch schon im Prinzip.
Ja, beziehungsweise seine vorletzte Runde. Viel kann ich zu ihm nicht sagen. Besonders auffällig war er jetzt nicht, außer dass er kurz mal das Rennen angeführt hat, bevor er in die Box gegangen ist. Auf harten Reifen gestartet und hat dann halt die Box, ich glaube, den VSC kam, als Hamilton raus war. Stimmt das?
Ja.
Ja, ne? Das war das VSC durch Hamilton. Ist er an die Box gekommen, hat dadurch einige Autos überholen können. Von der Geschwindigkeit war es aber nicht so doll. Ich glaube, er konnte dann ein bisschen mit Perez noch fighten, aber das war nichts, was nachhaltig irgendwie funktioniert hat.
Ja, gut, bei Perez konnte er sich lange in den Windschatten mitziehen lassen. Das hat ihm, glaube ich, ein bisschen geholfen, gerade auch mit den vielen DRS-Zonen. Ansonsten, ja, bisschen durch das VSC halt profitiert und ja, dann haben wir so die letzte Runde gehabt. Bei Alonso könnte man vielleicht ergänzen, dass er dieses Wochenende in den Trainings und im Qualifying ein bisschen neben der Spur war, weil ja, hatte ein, zwei Ausritte gehabt, die dann definitiv nicht zielführend waren. Passiert, aber in Summe nicht das stärkste Wochenende von ihm, würde ich mal behaupten.
Ja.
Ja, und wäre auch ohne die 20-Sekunden-Strafe, Anführungszeichen, nur 12 Sekunden vor Lance Stroll gewesen. Der wiederum ordentlich aufgetreten ist. Also, das war wieder mal so das, wo man ihn, glaube ich, erwartet. Die neuen im Qualifying, sogar einen Ticken vor Alonso, weil der halt, wie gesagt, auch wieder einen Austritt hatte. Aber ansonsten unauffällig und gut ist halt gut.
Ja, absolut.
Ja. Sergio Perez war auch unauffällig.
Warte mal, ich suche ihn raus. Perez, ja. Ich glaube, der hatte irgendwann mal ein Abreißvisier irgendwo festhängen, was ihm ein bisschen Pace gekostet hat. Nichtsdestotrotz sah jetzt nicht so stark aus. Ich meine, die letzten zwei Rennen easy Zweiter geworden. Dann hätte er dieses Rennen easy gewinnen müssen, hatte aber nicht.
Ja. Das Ding ist, im Qualifying war er ja sogar echt nah dran. Der war da 3 Zehntel hinter Verstappen und nur 900stel hinter Sainz. Und da denkt man sich, okay, der Red Bull, im Rennen hat er dann wahrscheinlich wieder die bessere Pace. Und ja, dann ist er von 6 aus ins Rennen gegangen, weil er Hülkenberg aufgehalten hat. Wo sich wieder so ein kleines Fehlerchen angehäuft hat bei ihm dann.
Ja.
Wenn es bei einem bleibt, ist okay. Sonst droht wieder die letzte Saison sich zu wiederholen. Aber fernab davon ist Perez so ein bisschen mein Anhaltspunkt, von dem aus ich so ein bisschen eine steile These lostreten möchte. Ich kann mir vorstellen, es wäre an der Spitze echt eng geworden zwischen Sainz und Verstappen. Und vielleicht sogar noch Charles Leclerc, maybe. Kommt darauf an, wie stark oder schwach der Red Bull genau gewesen wäre in den Händen von Verstappen. Weil Perez ist am Ende fast eine Minute hinter Sainz gewesen. Und ich glaube nicht, dass so ein Abreißvisier dich eine Minute Zeit kostet, weil sonst holst du den Fahrer an die Box, ziehst dieses Abreißvisier raus und ja, bist quasi 20 Sekunden später wieder auf der Strecke, mit 20 Sekunden Zeitverlust bist du wieder auf der Strecke und kannst dann zumindest Oscar Piastri nochmal einholen oder versuchen, ihn einzuholen. So hatte man in den ersten zwei Rennen Perez relativ nah an Verstappen dran, unerwartet nah nach der letzten Saison. Und ja, jetzt muss man halt überlegen. Hätte Verstappen das Rennen aus eigener Kraft, wenn da keine Probleme da gewesen wären, gewinnen können? Oder hat der Red Bull vielleicht an dem Wochenende nicht ganz gestimmt?
Ja, also ich glaube schon, dass bei Red Bull da irgendwas nicht gestimmt hat. Ich meine, Verstappen hat auch im ersten Training sich, glaube ich, einen Unterboden zerfetzt oder zumindest beschädigt, sodass sie schon die ganze Zeit Setup-Probleme hatten und haben auch bis zum Ende, glaube ich, das Setup nicht richtig hingekriegt. Und das ist schon besonders, das haben wir die letzte Zeit eher nicht so gesehen. Und auch Temperaturschwankungen gab es auf der Strecke immer mal wieder 6, 7, 8 Grad Unterschied. Es hat einfach nicht geflutscht bei Red Bull. Wahrscheinlich ein Ausrutscher, muss man realistischerweise dazu sagen. Nichtsdestotrotz ist jetzt mal eine Erfrischung.
Ja, also von allen Rennen, wo Verstappen DNF hätte haben können, hätte ich mir gewünscht, dass er es hier nicht gehabt hätte, weil mich hätte dieser Zweikampf vorne echt interessiert, falls er denn zustande gekommen wäre. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch ein super geiles Rennen sonst gewesen wäre an der Spitze, weil, ja, wenn da zwei Teams mal auf Augenhöhe agieren, das wäre schon cool gewesen.
Ja, haben wir aber nicht bekommen.
Ja.
Piastri und Norris. So, jetzt müsste ich mir nochmal angucken, wie sind denn die gestartet eigentlich?
Mit Reifen.
Dankeschön.
Auf 5 und 3. Piastri auf 5, Norris auf 3.
Okay, ja. Im Grunde von McLaren ein ordentliches Rennen, ne?
Ja, also bei Piastri ist eine Sache immer noch da, die schon letzte Saison immer wieder mal da war, nämlich die Pace passt halt im Renntrim manchmal nicht so.
Hm. Das war aber jetzt auch das erste Rennen dieses Jahr, ehrlich gesagt.
Ja, aber manchmal, da stimmt's einfach nicht. Gut, und bei Norris, da hat die Pace an sich gestimmt. das Problemchen, warum da auch Leclerc vorbei ist, ist halt, er wurde halt undercutted. Und ansonsten ist er relativ nah dran geblieben an Leclerc. Aber summa summarum, gut, und da schwenke ich jetzt schon fast zum anderen Team rüber, muss man Ferrari einfach ein Kompliment dafür aussprechen. Das war strategisch ganz gut gelöst und da hat man Leclerc an Norris vorbeigelotst und damit halt den Doppelsieg quasi perfekt gemacht.
Ja, man muss inzwischen leider sagen, Lando Norris hält jetzt einen schönen Rekord und zwar die meisten Podien ohne Sieg. Er hat jetzt Nick Heidfeld überholt. Wird Zeit, ehrlich gesagt. Es gab noch ein paar Fahrer, die noch länger gebraucht haben bis zum ersten Sieg. Kann ich gerade nicht sagen, es waren 15. Alesi war einer davon. Der hatte 15 Podien, bis er mal ein Rennen gewonnen hat. Also er könnte eine Statistik toppen, die er nicht unbedingt toppen will. Immerhin sind 13 Podien mehr als Nico Hülkenberg.
Das war ein gemeiner Tiefschlag.
Ja, ich weiß, aber war witzig, finde ich.
Gemein. Ja, also ist natürlich einerseits cool, wenn du 13 Podien hast, wenn das bedeutet. Also wenn du aber gleichzeitig auch keinen Sieg hast, ist natürlich ärgerlich. Gut, das Problem ist halt jetzt in der aktuellen Zeit, du musst halt hoffen, dass da irgendjemand vorne patzt. Im Fall von McLaren, dass da 2, 3, vielleicht 4 Leute vorne patzen. Weil, Ferrari war dieses Mal für McLaren in der Reichweite. Ich glaube, die haben sogar aber selbst gesagt, dass das so ein bisschen jetzt eine Ausnahmeerscheinung war mit Jeddah und mit Australien, weil da halt eben viele schnelle Kurven sind und ist der McLaren einfach super. Könnte auch übrigens dann in Suzuka ein großer Vorteil sein, weil da gibt es auch viele schnelle Kurven. Und ansonsten kann ich mir vorstellen, dass auf den meisten Layouts trotzdem Ferrari noch ein bisschen die Oberhand haben könnte. Aber letztes Jahr war schon die Entwicklung, die Weiterentwicklung von McLaren interessant. Mal sehen, was die dieses Jahr noch so auf die Beine gestellt bekommen.
Ja, wird auf jeden Fall spannend. Sie sind halt dieses Jahr jetzt schon von den Punkten sehr viel weiter vorne, was ihnen weniger Windkanalzeit gibt. Deshalb erwarte ich nicht mehr ganz so große Sprünge. Nichtsdestotrotz, bei McLaren hat gut funktioniert. Ungefähr das Niveau von letztem Jahr. Das passt.
Ja. Ja, und Ferrari? Muss man, finde ich, mal einfach loben. Uneingeschränkt.
Jo.
Die haben das bisher super gemanagt alles. Seit Mitte 23 hat man das Gefühl, okay, da kommt Struktur rein, die kriegen sich immer besser in den Griff. Dieses Chaos-Team schlechthin kann man quasi kaum noch da rauslesen, rausinterpretieren. Mhm. Und mittlerweile habe ich da das Gefühl, ey, das funktioniert und das sieht vielversprechend aus. Das Auto entwickelt sich kontinuierlich weiter, auch in verschiedenen Bereichen. Mal hier in der Einzelpace, mal beim Thema Reifenabrieb oder so. Und in Summe ist Ferrari halt wirklich eine ziemlich, ziemlich sichere Bank. Und für mich zeichnet sich halt zunehmend ab, ey, die werden mindestens auf P2 in der KWM landen. Also P1 wird schwierig, aber ich sehe von hinten da jetzt auch nicht unbedingt so die ganz große Bedrohung, wenn das Team wirklich so weitermacht. Nee,
da ist keiner, ja.
Ja, und
ja, das stimmt, also es lief sehr gut.
Ja.
Man muss mal wieder sagen, ich finde, im Qualifying, Leclerc hat es weggeworfen im Quali, seine Runde, die war sehr nah an Verstappen dran. Das hätte eine Pole werden können ohne Leclercs Fehler. So ist es P5 geworden. Nichtsdestotrotz, für den Sieg hätte es nicht gereicht, weil Sainz im Rennen einfach kontinuierlich viel schneller gewesen ist. Auch auf gleichen Reifen und allem. Also Sainz sah einfach viel besser aus im Rennen. Ist Leclerc da teilweise bis zu 10 Sekunden weggefahren, was ich einen Wahnsinn fand. Und also Sainz schreibt sehr, sehr gute Bewerbungen für nächstes Jahr.
Mhm.
Und ich würde sagen, der kriegt auf jeden Fall ein Cockpit und er hat selber, glaube ich, die Wahl, wo er gerne hin möchte. Denn ich glaube, sowohl Mercedes als auch Aston Martin als auch Audi würden alle gerne sagen, ja, Sainz nehmen wir.
Welche Teams hast du jetzt aufgelistet? Audi und?
Audi, Mercedes und Aston Martin.
Hm. Ja gut, bei Mercedes hätte es vielleicht noch diesen faden Beigeschmack, das hattest du, glaube ich, mal angesprochen, dass man da jetzt quasi den schlechten Tausch gemacht hat, so den Direkttausch.
Das stimmt. Sollte sich aber die Saison so weiterentwickeln wie jetzt, dann kann sich Mercedes als Gewinner darstellen, weil sie dann sagen können, sollte das so bleiben, Ferrari hat zwei Fahrer, die letztes Jahr gegen ihre Teamkollegen verloren haben. Wir haben die jeweiligen Gewinner.
Das ist richtig, ja.
Und somit können eigentlich beide als Gewinner da rausgehen. Ferrari kann als Gewinner da rausgehen, weil sie Hamilton haben. Und Mercedes kann als Gewinner rausgehen, weil sie sagen, wir haben die Fahrer, die jeweils die Teamkollegen geschlagen haben. Sollte sich das so weiterführen, natürlich nur. Ich glaube aber, wenn jetzt Sainz tatsächlich Leclerc schlägt, dann kann Mercedes das auch PR-technisch verkaufen.
Mhm. Ja. Ja, die Frage ist natürlich, kann Sainz diese Performance über die Saison hinweg halten? Weil ich denke mal, wir hatten in den letzten Saisons immer wieder mal die Phasen, wo auch Carlos Sainz Leclerc gegenüber überlegen war. Das ist ja auch so eine Sache, die man immer wieder so als Kritikpunkt oder als Makel bei Charles Leclerc nennt, dass der halt nicht so konstant ist, dass er immer wieder auch mal Phasen hat, wo manchmal sich Fehler einschleichen. Du hast jetzt das Qualifying angesprochen. Oder wo auch teilweise einfach die Pace nicht so stimmt. Wir haben jetzt halt zwei Vergleiche, in denen Carlos Sainz deutlich besser aussah. Wobei, die Frage ist immer, wie viel Wahrheit steckt da drin oder eben nicht. War in Bahrain wirklich das Bremsproblem für Leclerc so groß? Man weiß es nicht. Aber abgesehen davon, hätte ich auch gerne Jeddah als Vergleich gehabt. Aber das wird sich auch im Laufe der Saison dann einfach zeigen.
Ja.
Stand jetzt kann man auf jeden Fall sagen, Carlos Sainz, saubere Performance nach der Blinddarmoperation, zurückgekommen, als wäre nichts gewesen.
Ja.
Und Max Verstappen, 4 Punkte vor Charles Leclerc und 5 Punkte vor Sergio Perez. Also,
tja, hättest du nicht gedacht, ne?
Das ist saumäßig eng hier.
Dass das so nach drei Rennen aussieht.
Ja. Ja, ich muss wirklich sagen, also das ist... Es ist zumindest so ein Punktestand, wo man zwar weiß, ey, wenn alles normal läuft, ist Verstappen in 3-4 Rennen wieder enteilt. Vor allem sollte dann wirklich mal wieder Leclerc ist ja der direkte Verfolger von Verstappen.
Ja.
Nee, aber sollte dann wieder mal Perez ein bisschen besser performen, wenn Sainz vielleicht wieder 2-3 Rennen gegen Leclerc für sich entscheidet, ja, dann wird es wieder ein bisschen deutlich. Aber Stand jetzt finde ich es eigentlich echt cool, dass man zumindest mal punktetechnisch so ein bisschen hoffen kann, dass es vielleicht wieder enger wird. Wer weiß.
Ja. Wir werden sehen, wie es sich die nächsten Rennen entwickelt. Das nächste Rennen ist Suzuka.
Mhm.
Stimmt das? Ja, ne?
Ja.
Das haben die irgendwie ein bisschen vorgezogen.
Ja.
Ja, freue ich mich drauf. Ich rechne auch wieder mit starken McLaren. Ich rechne vor allem mit einem starken Red Bull. Ja, nee, ich sehe es diesmal nicht so knapp wie Australien, ehrlich gesagt. Ich glaube, Suzuka dürfte dem Red Bull noch mal ein bisschen mehr schmecken.
Ja, wobei, ja, McLaren hatte Ferrari gelobt in Jeddah, weil die in so diesen langen, schnellen Kurven ganz gut sind.
Ach, wir werden sehen. Meine Prognosen sind eben falsch.
In before Carlos Sainz gewinnt in Suzuka und holt sich die WM-Führung.
Das wäre verrückt.
You heard it here first, werte Damen und Herren.
So, jetzt muss ich mal gucken, ist das überhaupt möglich? Carlos Sainz, 40
Klar,
Punkte.
Der hat 11 Punkte
dafür müsste Verstappen aber halt Dritter werden, ne?
Dann holt Sainz 10 Punkte auf. Da hat er immer noch einen Rückstand.
Ja, aber Sainz holt sich natürlich noch die schnellste Runde.
Und ist dann... Ja.
Doch, dann ist er Erster.
Dann sind sie punktgleich inklusive dieselben Ergebnisse eingefahren. Krass.
Nee, dann ist er nicht Erster, weil ein DNS bestimmt schlimmer ist als ein DNF.
Das ist möglich. Das ist möglich.
Ein DNF ist wenigstens angetreten.
Fassen wir es zusammen. Wenn Sainz punktetechnisch vor Verstappen sein will, müsste Verstappen dann Vierter sein. So.
Ja, ja.
Haben wir Fragen aus der Community? Wir haben das ja auch schon das letzte Mal angesprochen.
Ja, dann mach mal eine Überbrückung.
Ja, werte Damen und Herren, an der Stelle mal der Hinweis. Ihr könnt gerne unsere ganzen Social-Media-Kanäle auschecken oder unseren Podcast, falls ihr noch nicht auf der Wunschplattform uns entdeckt habt. Wir sind, glaube ich, so ziemlich überall vertreten. Ich glaube, außer dieser, aber da gibt es eh irgendwie gefühlt immer Datenlecks, hört man zumindest bei Kanzlei WBS auf YouTube immer wieder. Ja, ansonsten gerne mal die Beschreibung auschecken und darf ich Werbung in eigener Sache machen?
Ja, klar.
Ja, ich habe eine eigene Online-Print-Website gestartet, dg-news.de, und da schreibe ich auch über die Formel 1. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr die auch gerne mal auschecken. Würde mich da sehr, sehr freuen und ist so ein kleines Baby, wo ich die letzten Wochen hochgezogen habe.
Ja. Wunderbar. Kann ich auch sehr empfehlen. Seite ist sehr geil gemacht. Ich habe es inzwischen geschafft.
Danke sehr, by the way.
Ja, Kuss. Ich habe inzwischen geschafft, die Fragen, 4 Stück sind es, also unser Aufruf hat geholfen. Es sind wenigstens mal welche da. Erste Frage, tolle Folge wie immer. Glaubt ihr, Alpine bleibt bis zum Saisonende ganz hinten? Und könnt ihr euch dann vorstellen, dass Renault sich aus der Formel 1 verabschiedet? Ein Verkauf wäre ja sehr lukrativ. Hattest du ja schon mal angeschnitten gerade eben. Glauben wir, Alpine bleibt bis zum Saisonende hinten? Ich würde sagen, nein. Ich glaube schon, dass die finanziellen Mittel haben, um ordentlich zu entwickeln. Und die 2 Fahrer sind jetzt auch nicht die schlechtesten. Ich glaube, die können durchaus sich irgendwie nach vorne arbeiten. Zumindest Sauber wäre in Reichweite, hätte ich jetzt mal gesagt.
Ja, ich wollte gerade die Frage minimal umformulieren. Was glaubst du, welche KWM-Position haben sie am Ende des Jahres?
9.
Da hätte ich auch drauf getippt. Bestenfalls 9. Und ich glaube schon, dass man das als ganz hinten noch interpretieren kann, oder?
Weil ja, okay. Ja.
Ich hätte es noch als ganz hinten gesehen, aber ja, grundlegend, ich sehe da ehrlich gesagt ein bisschen weniger optimistisch in die Zukunft als du. Ob sie das Team verkaufen oder nicht, das Ding ist halt, die Formel 1 ist an sich eine gute Werbefläche. Ich kann mir auch vorstellen, dass Renault schon einen Motor in der Entwicklung hat für 26 und folgende Jahre. Deswegen wäre das wahrscheinlich ein ähnlich komischer Move, wie wenn jetzt Audi gesagt hätte, ja, wir machen jetzt doch nicht mit, nachdem wir ewig viel investiert haben. Bei Alpine, da gibt es halt einfach so ein paar strukturelle Probleme, glaube ich einfach. Also da gibt es eine Menge Probleme. Die beiden Fahrer hast du angesprochen, die sind nicht die größten Nasenbohrer. Ich kann mir aber vorstellen, dass die nach der Saison sich auch durchaus ein bisschen umorientieren wollen. Dass sie dann 25 spätestens dann wieder ein bisschen abrutschen, also Alpine. Also ich kann mir vorstellen, dass die nächstes Jahr echt weiterhin dann hinterherfahren.
Ja.
Ja. Rückzug
ja.
Möglich, aber vielleicht branden sie das als Renault wieder neu und sehen das so als Neustart für 26. Das könnte ich mir vorstellen.
Kann ich mir auch vorstellen.
Ich glaube, diese Werbefläche will man sich beibehalten, gerade auch in Zeiten des Budget Caps ist ja die Formel 1 nicht so das größte Investment, sondern ist durchaus auch mal lukrativ.
Ja, ja. Also, danke Stefan für die Frage. Next one, Paul. Hallo, wie immer, tolle Folge. Wow, wie nett die Leute alle sind. Meine Frage, könnt ihr euch wirklich vorstellen, dass Verstappen ein, das soll wahrscheinlich verfrühtes Karriereende plant?
Puh.
Nö. Also was heißt denn verfrühtes Karriereende? Ich glaube nicht, dass der, ich glaube, wenn, dann geht es jetzt darum, dass der ein Team wechselt und nicht seine Karriere beendet. Ob der vielleicht in 5 Jahren verfrüht seine Karriere endet, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber zumindest am Ende dieser Saison sehe ich da noch kein Ende, sondern wenn, dann ein Teamwechsel.
Ich glaube, was er meint, ist, dass Verstappen auch immer wieder mal betont, dass er halt macht, worauf er Bock hat. Und dass da immer wieder auch mal so ein bisschen diese Diskussion ist, hätte er zum Beispiel Bock auf die 26er Autos, wenn die Autos irgendwie nicht geil zu fahren sind. Ich glaube, das war schon ein, zwei Mal so Thema. Und
Ja,
einerseits klar, er hat die Freiheit zu sagen, ich mache einfach, worauf ich gerade Bock habe. Andererseits, das Ding ist halt, dass ich kann mir vorstellen, er liebt halt Motorsport, wenn er ein Team findet, wo es die Freiheiten gibt, dass er sich auch sonst irgendwie austoben kann, wenn er auch mal 24 Stunden Nordschleife oder sonst was fahren kann, worauf der mit Sicherheit auch Bock haben wird, dann wird er das mit Sicherheit auch machen. Und ich kann mir vorstellen, dann bleibt er halt so lange, wie es halt lukrativ ist, in der Formel 1 zu bleiben, weil klar, der wird wahrscheinlich jetzt auch ordentlich Kohle verdient haben in den letzten Jahren, aber du sagst, wenn dir jemand zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr anbietet, auch nicht unbedingt oder nur ganz schwer nein.
Mhm.
Gerade bei etwas, wo du auch Spaß dran hast.
Ja, also Verstappen ist keiner, den ich wie Alonso bis 45 in der Formel 1 sehe. Nichtsdestotrotz kann ich mir nicht vorstellen, dass der die nächsten 5 Jahre geht. Dafür ist er viel zu hungrig und hat viel zu sehr Bock.
Mhm. Ja, möglich.
Unser Dauerbrenner, Erik, ja?
Kommt drauf an, wie gut die nächsten iRacing-Updates werden, wollte ich nur sagen.
Ach so, ja. Unser Dauerbrenner, Erik, schreibt zum Jumpstart-Thema in Jeddah. Finde, man sollte das nicht bestrafen, wenn es aus Versehen passiert, wie zum Beispiel bei Norris, und keinen Vorteil bringt. Bei Perez hingegen hätte es eine Strafe geben sollen. Perez ist so leicht angerollt vorher, ne?
Ja, beim Start. Ja.
Ja, schwierig zu beurteilen. Ich würde sagen, eigentlich muss es da eine klare Linie geben.
Mhm.
Wenn du halt startest, bevor das Licht aus ist, ist es ein Jumpstart. Wenn nicht, dann nicht.
Ich sehe da auch ein
relativ klar.
Ich sehe da auch
man sollte nicht die Sensoren nehmen, sondern du hast Kameras und kannst sehen, der Bruder fährt und die Ampeln sind noch rot. Also, es tut mir leid.
Ja, ich sehe da auch ein gewisses Spannungsfeld, was man sich dann aufbaut, indem man sagt, ja, was ist jetzt Absicht und was nicht?
Mhm.
Und wo hat man eventuell irgendwie... Ja, also... Man versteht, glaube ich, was ich meine. So, in dem Moment kannst du die Diskussion ganz groß aufmachen. Hat der jetzt absichtlich ein bisschen losgerollt oder nicht? Ich finde es okay, dass es einen Toleranzbereich gibt, weil dieses Thema mit den Kupplungen hatte man schon ein, zweimal thematisiert, dass das da halt manchmal schwierig ist. Ich habe nur das Gefühl, dass dieser Toleranzbereich aktuell zu groß ist, weil bei Norris hat man es halt gesehen. Der macht einen Satz nach vorne und dann startet er halt nochmal.
Ja.
Ich muss auch sagen, man vergleicht ja oft Strafen miteinander oder so, Vergehen. Oft ist es für dich nicht passend. In dem Fall finde ich es aber schon so ein bisschen passend, weil wenn du ein bisschen zu weit links oder rechts in der Startbox stehst, dann gibt es ja relativ oft auch mal eine 5-Sekunden-Strafe oder so. Das hatte sich, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr mal gehäuft. Und das finde ich zum Beispiel weniger schlimm, als nach vorne zu weit vorne zu sein.
Ja.
Ja.
So, eine letzte Frage haben wir noch von Moritz. Was haltet ihr von der Idee, dass jeder Fahrer pro Saison sich in 2 Sprintrennen durch einen Rookie vertreten lassen muss? Das würde in meinen Augen den Sprintrennen einen größeren Sinn geben.
Oh. Ich glaube, da hättest du allein schon von den Teams direkt das Veto, weil sie sagen, hey, wir müssten da so viel umplanen, damit die Leute sich überhaupt aufs Cockpit einschießen können. Was machst du, wenn der Rookie das Auto kaputt macht? Oder. Der Gedanke, also, Rookies mehr einzubinden, ist zwar cool, aber ich glaube, gerade wenn es auch um Punkte geht, da werden die Teams ganz schnell raus sein.
Ja, stimmt. Ja. Ich fände es viel mehr sinnvoll, einfach endlich auf die Sprintrennen zu verzichten.
Ja.
Und ein ordentliches Qualifying-Format zu implementieren, was nicht zu diesen DRS- oder Windschatten-Trades führt. Oder das halt auch härter zu reglementieren, dass man entweder ein Einzelqualifying macht oder kleinere Gruppen. Auf jeden Fall ist es einfach Schwachsinn, 20 Autos gleichzeitig dahin zu setzen, die sich auch nur gegenseitig blockieren und dann auf diversen Strecken da einen Windschatten-Train machen. Auch wenn die jetzt immer wieder versuchen, durch irgendwelche Minimum-Times das Ganze zu verändern, aber das hat nie geklappt bisher. Sondern die bremsen dann trotzdem irgendwann ab und versuchen das. Also, dann diese Zeit in der Boxengasse noch mit reinzunehmen, weil ansonsten die Leute am Ende der Boxengasse einfach stehen bleiben, weil da die Zeit noch nicht zählt, finde ich alles Quatsch. Ich finde immer noch, Qualifying braucht einfach ein bisschen eine Überdenkung, und die Sprintrennen, es tut mir leid, ich brauche sie nicht.
Hm. Ja, gerade wenn man es auch mal so durch den Kopf sich gehen lässt. Wir haben 24 Rennen plus 6 Sprints. Wir haben 30 Rennen pro Saison.
Viel zu viel.
Das ist echt übel. Also im Schnitt jeden 12. Tag ein Rennen. Das ist krass. Ja, also ich weiß nicht. Vielleicht mal so grob in die Community gefragt, das könnt ihr auch gerne mal in die Fragen dann reinschreiben, findet ihr, dass es mittlerweile zu viele Rennen sind? Also, weil wir hauen das jedes Mal so raus, aber es gibt da vielleicht auch unterschiedliche Ansichten. Ich persönlich fühle mich dann fast schon erschlagen manchmal von der Vielzahl an Rennen. Gerade auch, wenn es ja so dominant ist wie im Fall von Verstappen jetzt, wo man lange das Gefühl hatte, okay, da muss wirklich was schiefgehen, damit irgendwie da Spannung aufkommt. Gut, in dem Fall ist auch wieder mal wirklich was schiefgegangen. Aber ja, keine Ahnung. Das würde mich ja interessieren, was die Leute dazu denken.
Ja, schreibt sie in die Kommentare. Peace.
Jo. Ansonsten, werte Damen und Herren, war das mal wieder eine schöne Ausgabe, wie ich finde. Wir haben zwei Kontroversen.
Ist schön, dass du das findest.
Ja, ich hatte Spaß.
Finde ich auch, ja.
Das ist ja schon mal, das sind ja schon mal zwei wichtige Faktoren, dass wir beide Spaß hatten.
Ja, ja.
Ja, und ansonsten haben wir auch die, die Kontroversen ganz gut abgesprochen, glaube ich. Ja. Angesprochen und ja. Mal gucken, was als nächstes kommt. Wir müssen wieder den Wecker früh stellen.
Aber nicht so früh, ne?
Nicht 5 Uhr morgens, aber 7. Oh Gott.
Bist du wach geblieben?
Nee, ich habe tatsächlich 3 Stunden, glaube ich, gepennt oder 4 und habe danach wieder geschlafen.
Wahnsinn.
Und ich
bei mir war es auch witzig. Ich hatte gar nicht vor, das live zu gucken. Ich habe mir einen Wecker auf 7.30 Uhr gestellt und gedacht, ich gucke dann Wiederholung schön beim Frühstück. Und ich bin random um 4.35 Uhr in der Nacht wach geworden. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt.
Nice.
Ist auch egal. Jetzt bin ich eh schon wach. Und dann bin ich auch aufgestanden.
Nice.
Und ich habe sogar daran gedacht, den Wecker für 7.30 Uhr dann zu canceln, weil ich mich nochmal eine Stunde ins Bett gelegt habe danach.
Ja. Ja, danach Wecker unbedingt canceln. Ohne Wecker aufzuwachen ist tatsächlich das Schönste, was man machen kann. Ich weiß, den Luxus haben nicht viele Leute, aber das ist echt cool. Nee, ich habe da tatsächlich auch meinen Bericht direkt nach dem Rennen geschrieben. So schön müde, so noch so mit dem Schlaf in den Augen. So, ja, hier und der und das. Ich habe sogar irgendwie eine Jahreszahl noch falsch noch geschrieben. Da hat mich ein Mod drauf hingewiesen. Ja, ist ganz witzig. Ja, Leute, damit vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis in so 1,5, 2 Wochen nach Suzuka.
Bis dann. Tschüssi.